Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und hier ist der Martin. Servus und hallo. Wir begrüßen euch heute zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge mit Christian Stamm und Klaus Rommer von Plan R Ingenieurbüro.
Genau. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Wenn euch unser Podcast gefällt, folgt uns, bewertet uns, liked uns.
Genau.
Bis dahin.
Viel Spaß mit der Folge. Wir waren nochmal beim Thema Qualität am Bau.
Genau.
Genau. Ja, wir stellen halt massiv fest, dass draußen bei der Errichtung der Aufzugsschächte zwischenzeitlich so gut wie keine Bautoleranzen mehr eingehalten werden. Und das führt natürlich zu massiven Problemen bei der Installation von Aufzugsanlagen. Ja, ich hatte erst vor kurzem ein Gebäude aus dem Jahre 1968 mit 17 Etagen, also sehr hoch, wo wir Bautoleranzen festgestellt haben von plus minus 3 mm. Also ein sehr exaktes Bauwerk. Und heute stellen wir fest, wenn wir rauskommen, dass bei Aufzügen mit 5, 6, 7 Haltestellen die Schächte zum Teil Abweichungen haben im Bereich von plus minus 5 cm. Sie sind in sich verdreht wie ein Korkenzieher. Sie kippen nach hinten oder nach vorne weg. Und das macht natürlich, oder das bringt massive Probleme mit sich, wenn man Aufzugsschachttüren übereinander in diese Mauerausparungen einbauen muss. Weil die Türen, die müssen ja im Grunde, damit hinterher die Funktionalität der Aufzugsanlage 100% garantiert ist, Millimeter genau übereinander montiert werden. Weil der Türantrieb der Aufzugsanlage muss ja, was den Verschluss und das Öffnen der Schachttüre anbelangt, formschlüssig stattfinden. Und das führt zu erheblichen Schwierigkeiten. Wir hatten da jetzt auch Schächte, wo dann Maueraussparungen nachgesägt werden mussten. Das sind Dinge, die sind unschön.
Ist es vermehrt die letzten Jahre jetzt wirklich aufgetreten, diese Thematik tatsächlich, dass die Mauer ist krumm, ne?
Ja, das Problem ist, dass wenn Sie den Aufzugsschacht abgehen, an den Zugängen, können Sie das nur mit dem einfachen Meterstab gar nicht feststellen. Sondern Sie müssen tatsächlich, oder man muss tatsächlich den Schacht senkeln, muss genau schauen, wohin gehen die Wände. Und dann erst hat man quasi einen Raum innerhalb des Schachtes, wo man weiß, der entspricht jetzt dem, dass ich die Aufzugsanlage ohne Probleme einbauen kann oder eben nicht. Ja. Hm. Und wenn ich die Türe nicht in die Maueraussparung reinbringe, so wie es geplant war, sondern ich muss dann die Türe in den Schacht setzen, dann habe ich womöglich auf der Schachtrückwandseite nicht den Platz für die Aufzugskabine. Das sind alles so Dinge, die sich dann weiter bewegen. Und dann fallen wir manchmal durchs Raster. Und deswegen haben wir für uns gesagt, dass wir ab 8 Haltestellen aufwärts derzeit, nur mal bei der Schachtbreite das zu betrachten, 5 cm in der Planung zugeben müssen, was noch nicht den Architekten oder auch den Bauherren nicht unbedingt immer so entgegenkommt. Weil 5 cm mehr, das muss natürlich auch erstmal untergebracht werden können in so einem Gebäude.
Also wir haben uns dementsprechend auch einfach die Frage gestellt intern, wie können wir dem Ganzen ein Stück weit vorbeugen und auch entgegenwirken? Also können wir dem Ganzen überhaupt vorbeugen und entgegenwirken? Und haben dann besprechen solche Themen eben intern und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir, wie es der Klaus schon gesagt hat, in der Planung einfach in der Schachtbreite und auch der Schachttiefe, dementsprechend ob es ein Durchlader oder eine einseitige Zuladung ist, 5 cm einfach dazugeben müssen ab einer gewissen Förderhöhe. Und dann auch das andere Thema, können wir im Rohbau, also im Bau quasi, im fortschreitenden Bau, schon gewissermaßen feststellen, wenn es in eine falsche Richtung geht. Was ein Stück weit vielleicht möglich ist, aber letztendlich erst dann, wenn man den Schacht dann senkelt und feststellen kann, ist denn der Schacht verdreht, kippt der Schacht, sind die Türsparungen, Aussparungen übereinander, sind die versetzt? Und mittlerweile finden wir leider alles vor.
Okay. Ja, unsere vornehmlich oder vorrangige Aufgabe ist es hier schon, wenn der Rohbau errichtet wird, mit dem Polier Kontakt aufzunehmen, um ihn zu sensibilisieren, dass er eben gerade, was den Aufzugsschacht anbelangt, eben vorrangig versucht, die Toleranzen so klein wie möglich zu halten. Ja.
Ich hatte mal eine Riesendiskussion, weil ich selber mal einen Aufzug eingebaut habe in einem krummen Schacht, wer denn die Kosten dafür trägt, dass dieser Schacht dann so gemacht wird, dass der Aufzug reinpasst. Und da hatte sich der Rohbauer aus der Verantwortung genommen und gesagt, so, hey, ihr habt angefangen, den Aufzug da reinzubauen und habt dann hier in der vierten Etage festgestellt, dass das Ding mehr oder weniger krumm ist an einer Stelle. Jetzt müsst ihr dafür Sorge tragen, weil der Aufzugsschacht ist so abgenommen und er hat damit nichts mehr zu tun. Und dann ging natürlich das Geschreite los. Mit uns, mit Bauherren, mit Rohbauer.
Ja, grundsätzlich gibt's da ja eine Schachtabnahme und eine Schachtkontrolle und da gehört auch ein Lotprotokoll dazu. Und dementsprechend ist es schon richtig, wenn der Aufzugbauer anfängt, seinen Aufzug da reinzubauen, dann akzeptiert er die Gegebenheiten vor Ort. Das heißt, normalerweise sollte eine grundlegende Schachtabnahme stattfinden und auch ein Lotprotokoll vorliegen. Und dann kann der Aufzugsbauer sagen, stopp, der Schacht ist krumm, ich kann meinen Aufzug nicht einbauen.
Und dann müssen die Nacharbeiten durch den Rohbauer erfolgen, sofern es möglich ist. Also wir drängen massiv drauf, dass diese Abnahmen durchgeführt werden. Und da sind tatsächlich die Firmen zum Teil noch sehr hemdsärmlich unterwegs und machen das eben nicht. Und da müssen wir massiv drauf drängen, weil wir auch in unseren Ausschreibungen das hinterlegen, dass vor Einbau der Aufzugsanlage durch die Aufzugsfirma der Schacht zu kontrollieren ist, und zwar mit einem Lotprotokoll. Und nur dann habe ich die Gewissheit, dass der Schacht innerhalb der Toleranzen liegt oder nicht liegt. Und somit habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, wenn Kosten entstehen, dass man die dann entsprechend bei dem Gewerk anhängt, der diese Kosten auch erzeugt hat. Ja.
Eine Frage an euch aus der Planungssicht. Das Thema Nachhaltigkeit ist in vielen Branchen, sowie aber auch in der Aufzugsbranche, ein Riesenthema. Wie geht ihr als Planer, Projektführende mit dem Thema Nachhaltigkeit? Kann man das irgendwo mit einbauen oder habt ihr Themen gehabt, die in den letzten Monaten euch da mehr beschäftigt haben?
Oder wird es vom Kunden gefordert?
Also ich würde es mal so formulieren, das Thema oder allein der Begriff Nachhaltigkeit ist in anderen Gewerken sehr viel stärker vertreten wie bei uns im Aufzugsbau. Bei uns spielt sich sehr viel dahingehend ab, dass wir Projekte haben in Nullenergiegebäuden und dass wir aufgefordert sind, eben energetisch sehr effektive Aufzugsanlagen zu installieren. Und Nachhaltigkeit ist ja sehr viel mehr.
Genau.
In großer Diskussion ist im Bereich, oder große Diskussion ist im Bereich der Nachhaltigkeit auch die Reparaturfähigkeit von Komponenten. Und die findet ja im Augenblick so gut wie nicht mehr statt. Ja, und aber Nachhaltigkeit an sich jetzt konkret, dass wir in der Planung nachweisen müssen, wie nachhaltig denn tatsächlich dieses Produkt ist, das wir planen, haben wir eigentlich selten, weil die Anforderungen an uns oder wenn wir haben im Hinterkopf, würde ich einfach mal sagen, die Nachhaltigkeit. Wenn ein Nutzer einen Aufzug benötigt, dann planen und projektieren wir für ihn die Aufzugsanlage so, dass er dann im Anschluss auch, was seine Nutzung und den Betrieb, den er ja damit irgendwie aufrechterhalten muss, nachhaltig gestalten kann. Und das versuchen wir umzusetzen. Und zwar eigentlich immer von Anfang an, beginnend in der Vorplanung, in dem hinterfragt wird, wieso brauchst du einen Aufzug mit 4 Meter tiefer Kabine und 2,50 Meter breiter Kabine? Das ist ja im Grunde ein LKW und ihr fahrt doch eigentlich nur mit Personen rauf und runter. Wer fährt denn schon mit dem LKW zum Brötchen holen? Ja. Also solche Dinge, dieser Punkt der Nachhaltigkeit, den hinterfragen wir immer. Und wenn es dann darum geht, dass man einmal im Jahr ein Produkt rauf und runter fahren muss, das eine gewisse Größe hat, aber ansonsten die Aufzugsanlage so gut wie gar nicht in dieser Größenordnung benötigt, dann muss man das schon hinterfragen und vielleicht auch Lösungen erarbeiten mit dem Bauherrn, mit den Architekten, um eben vielleicht diesen einen Transport eben nicht mit einem Aufzug zu gestalten, sondern in einer anderen Form herbeizuführen. Ja, weil ist ja klar, wenn ich einen Aufzug habe mit einer doppelt so großen Kabine wie ein 1000-Kilo-Aufzug Standard, dann bewege ich eben ganz andere Massen in diesem Aufzug, in dieser Maschine und benötige natürlich deutlich mehr Energie. Ja, Reparaturen, Instandsetzungen sind sehr viel teurer, sodass man eben dann versucht, Nachhaltigkeit dahingehend in die Planung einfließen zu lassen, indem man für den Betreiber das oder den Bauern das optimale Produkt zu planen.
Und zum anderen auch, der Begriff Nachhaltigkeit ist ja sehr weitreichend, wie wir gerade schon gesagt haben, und betrifft ja dann auch die Modernisierung. Also wir überlegen uns natürlich bei einer bestehenden Aufzugsanlage auch, was kann denn erhalten bleiben bei einem Aufzug? Macht es Sinn, die Anlage komplett zu erneuern, das heißt einmal auszutauschen? Oder kann man die Türen erhalten? Könnte man die Schienen erhalten und so weiter?
Ja.
Was rechnet ihr denn mit einer Lebensdauer für einen Aufzug in der heutigen Bauweise?
Das ist eine ganz heiße Frage. Das hat jetzt gerade auch mit diesem Thema, das die Christine angesprochen hat, wirklich ist ein sehr intensives Thema. Und zwar, wir haben eben nun mal da draußen die Situation, dass wir unterschiedliche Produkte am Markt platzieren. Nehmen wir mal die bauartgeprüften Aufzugsanlagen der Konzerne her, die ja in der Errichtung deutlich günstiger sind wie eine kommissionierte herkömmliche Aufzugsanlage. Und das ist immer so dieser Zwiespalt, den man dann hat, gerade in der Modernisierung. Wenn ich Wasser halten will, stellt sich manchmal heraus, dass ich, nehmen wir einfach mal Prozente in der Hand, ich erhalte Stahlbau, der im Grunde sich überhaupt nicht verändert hat und modernisiere diese Aufzugsanlage und stelle dann fest, dass die Kosten dieser Modernisierung annähernd Faktor 1,5 mal teurer sind, wie wenn ich eine komplette Ersatzanlage in so einen Schacht, eine bauartgeprüfte Ersatzanlage einbringe. Und das sind natürlich schon Punkte, wo der ein oder andere Bauherr oder auch Betreiber sagt, ja, dann interessiert mich an dem Punkt die Nachhaltigkeit, die Weiterverwendung von Baugruppen und Bauteilen innerhalb eines Aufzugsschachts nicht mehr, weil dann will ich die Ersatzanlage haben, weil ich da kostengünstiger damit wegkomme.
Absolut verständlich, und, ja.
Ja, und die Lebensdauer der Aufzugsanlagen hat sich massiv dahingehend verändert, da wir ja heute viel höhere Ansprüche an Sicherheitstechnik haben, an Regelungstechnik haben, etc. Wenn man sich an die einfachen Relaissteuerungen aus den 60er und 70er Jahren zurückerinnert, ja, diese Anlagen hatten eben auch hinsichtlich ihrer elektrotechnischen Komponenten eine Standzeit, die lag bei 30, 40 Jahren und höher. Und die modernen Aufzugsanlagen mit modernen elektronischen Komponenten, die ja rund um die Uhr bereitstehen, jemanden zu transportieren, die haben eben Lebensdauern von, wenn es gut läuft, 15 oder sehr gut mit 20 Jahren. Und wir haben eben sehr oft den Wechsel von hochwertigen elektrotechnischen Komponenten im Bereich ab 10 Jahre. Hm. Und das ist natürlich, was Nachhaltigkeit anbelangt, ja, nicht ganz so toll. Ja.
Also ich stelle fest, dass quasi das Finanzielle über dem Nachhaltigen steht, um das mal so zu sagen.
Ja, das muss man leider so sagen. Es ist nach wie vor so.
Sagen, ja. Ja.
Und das, wie sehr spielt denn, sagen wir, der Energieverbrauch von so einer Aufzugsanlage eine Rolle? Schaut da überhaupt jemand drauf, ob die jetzt, also ich 20 kW im Jahr mehr verbraucht oder weniger? Und wird das irgendwie vom Bauherrn registriert oder sagt, sie sind einfach?
Nee, es gibt durchaus Projekte, wo eben genau dieser Punkt, was auch die Zertifizierung zum Beispiel eines Gesamtgebäudes anbelangt, eben schon eine Rolle spielt. Ja. Mhm. Und wir haben in den vergangenen Jahren sehr viele Aufzugsanlagen, wo wir sehen, dass zum Beispiel bei einer herkömmlichen Aufzugsanlage mit Treibscheibenantrieb die mit 2 Meter pro Sekunde fährt und vielleicht eine entsprechende Höhe hat. Da sehen wir eben auch den generatorischen Betrieb, das heißt die Rückspeisung in das Netz von erzeugter Energie durch die Aufzugsanlage. Und da haben wir sehr viele Projekte in diese Richtung initiiert und auch bei den Bauherren zur Sprache gebracht und konnten die auch umsetzen. Natürlich mit dem Nachweis der Amortisation. Wann amortisiert sich dieser erhöhte Aufwand hinsichtlich des Energieverbrauchs? Ja, und zwischenzeitlich haben wir ja noch viel bessere Möglichkeiten, die hoffentlich jetzt auch in der Entwicklung in der Zukunft forciert werden, weil diese Rückspeisung in das Netz der Energieversorger oder in das Gebäudenetz ist immer damit verbunden, dass ich ja das nur synchronisierend machen kann auf Drehstrombasis. Aber dass wir heute bei mit einem Frequenzumrichter betriebenen Aufzugsanlagen eben einen Zwischenkreis haben, wo wir eventuell Energie abgreifen können, es in einem Speichersystem abspeichern und dann, wenn die Energie benötigt wird an der Aufzugsanlage, von dort aus wieder in den Zwischenkreis abgeben. Dieses Thema kommt immer mehr hoch und das halte ich auch für eine sehr tolle Lösung, was den Energieverbrauch anbelangt. Aber die Nachhaltigkeit, die leidet an der Stelle insofern, dass wir eben wieder zusätzliche neue Komponenten benötigen, die eben eine gewisse Lebensdauer haben und dann wieder ersetzt werden müssen. Ja. Und ein Bauherr und Betreiber muss heute wissen, dass er im Grunde alle 15 Jahre Kapital in die Hand nehmen muss, um seine Anlage wieder zu ertüchtigen. Und nicht nur in kleinen Steps, weil die sind einfach viel zu teuer. Nach 15 Jahren habe ich keine Komponenten mehr, die ich 1:1 aus einer Anlage austauschen kann, sondern dann muss ich, wenn eine Komponente defekt ist, muss ich sie konstruktiv dort wieder integrieren. Der Aufwand ist sehr groß. Das heißt, man muss im Grunde in einem Zyklus von 15, 20 Jahren damit rechnen, dass ein gewisser größerer Modernisierungsaufwand notwendig wird. Und dieses Kapital muss im Grunde in der Zeit wieder erwirtschaftet und bereitgestellt. Ja.
Christine, du bist, wenn man die Branchenzugehörigkeit betrachtet, der Klaus sitzt neben dir als der alte Hase, schon zwar einige Jahre in der Branche, aber noch nicht so lange wie der Klaus. Aus deiner Sicht, wo siehst du denn für die Zukunft in der Fördertechnik bestimmte Trends oder Themen, die verstärkt nochmal kommen werden?
Also verstärkt sehe ich definitiv auch die Digitalisierung der Aufzugsanlagen. Da gibt es ja bereits Hersteller, die solche Produkte, also ich sag mal, die Aufzugsanlage an sich ändert sich nicht, aber es sind bestimmte Steuerungskomponenten, die sich digital auf die Nutzer einstellen, wenn man zum Beispiel auch gerade die vielfältigen Gebäude, die zurzeit mehrfach gebaut werden, also die Gebäude, wo sich unten beispielsweise Supermärkte, Kita befindet, Einkaufsmöglichkeiten, Fitnessstudios, Bibliotheken und oben Büro und Wohnflächen gebaut werden, dass der Aufzug, wenn wir jetzt beispielsweise eine Aufzugsgruppe haben, die in der Mitte des Gebäudes angesiedelt ist, dass und im Gruppenbetrieb auch läuft, dass der Aufzug beispielsweise erkennt oder die Aufzugssteuerung erkennt, es fährt ein Bewohner in die Tiefgarage, der in der 20. Etage, das reicht auch schon in die 6. Etage, seine Wohnung hat und er gerne rein möchte, dass sich dann ein Aufzug, der am nächsten an der Tiefgarage ist, beispielsweise sich ausgrenzt aus der Gruppe, wenn die Zeit mit einbezieht, bis dieser Bewohner in die Tiefgarage gefahren ist, ein Auto geparkt hat und zum Aufzug gelaufen ist, dann schon mit geöffneten Türen dasteht, den Bewohner in die Wohnung befördert und sich danach wieder eingliedert in die Gruppe, also in den Gruppenbetrieb.
Sozusagen nicht noch einen Zwischenhalt in der Einkaufspassage macht und 10 Leute mitnimmt, die mit ihren Einkaufstüten einsteigen, die eigentlich zu ihren Autos wollen. Das heißt eigentlich für mich der intelligente Aufzug.
Ja, diese Digitalisierung, die findet oder die muss massiv stattfinden, weil wir ja in Anführungszeichen so viele Schächte und Aufzüge in einem Gebäude gar nicht zur Verfügung stellen können, um eben dem gerecht zu werden. Und man erkennt immer mehr, dass diese diese Logistik, ja, diese Selbstlernende, da kann man auch ruhig mal KI dazu sagen, dass die ständig da sein muss. Das heißt, da sind dann Sachen wie Zugangsberechtigungssysteme mit integriert, dort, ja, dass die Anlagen eben erkennen, wo habe ich jetzt gerade Bedarf und was für einen Bedarf und sich dann entsprechend zu- und abschalten für bestimmte Bereiche. Und das Ganze, wir wissen ja auch, World Wide Web, die Digitalisierung, Aufzugsanlagen liefern Online-Daten ständig an eine Cloud. Die sind dort auswertbar und man kann dann daraus eben auch Wartungszyklen etc. oder ableiten, wo entstehen in der Technik dann die entsprechenden Probleme, die ich dann vorbeugend eliminieren kann, um eben eine hohe Verfügbarkeit bereitzustellen mit der
Aufzugsanlage. Das wäre jetzt meine Anschlussfrage an dich, Klaus. Ja. Alex hat schon gesagt, du bist der alte Hase hier im Raum. Was denkst du, welche Trends oder Technologien werden sie denn nicht durchsetzen? Ist allerhand, der ist ja, kommt immer wieder in der Zeit auf den Markt. Manches bleibt, manches verschwindet. Wir sind mit den Kästchen auf dem Dach oben drauf. Was ist da deine Meinung drauf? Sinnvoll oder eher?
Also ich war 1992 in einem Team beim Bundesministerium für Wirtschaft und Entwicklung bei dem Herrn Riesenhuber, dem damaligen Bundesminister, der immer mit der Fliege aufgetreten ist, in einem Teleservice-Projektteam. Und damals hat man da schon davon geträumt, bedarfsorientierte Wartung etc. Zu realisieren. Und damals habe ich davon geträumt, dass man den Betreiber über eine bedarfsorientierte Wartung, indem er Systeme hat, die einem Daten liefern, dem auch vertraglich eine höhere Verfügbarkeit zur Verfügung stellen kann und so weiter. Also ganz viele Dinge, die schon 1992 damals ganz groß andiskutiert wurden. Und wir sind heute so langsam dabei, anzufangen, sowas zu leben.
Mhm. Ist ganz schön viel Zeit vergangen, ne?
Ganz schön viel Zeit vergangen und wir haben immer noch nicht integrative Systeme. Das heißt, wir wissen alle, und das ist einfach eine Tatsache, die Störungshäufigkeit an Aufzugsanlagen kommt aus den Türen. Und die Türen sind immer noch zu einem Großteil einer Aufzugsanlage, also die Türsteuergeräte, die Regelgeräte, die diese Informationen haben, wieso und warum meine Tür gerade in Störung geht, warum und wieso die Tür so jetzt eigentlich eine Wartung benötigt oder eine neue Einstellung benötigt. Diese Informationen haben wir auch heute noch nicht über die Systeme in einer perfekten Übertragung, weil Aufzugsteuerung, Frequenzregelung für den Antrieb und auch die Türsteuer und Regelgeräte eben nicht ganzheitlich Informationen auf eine Cloud oder auf ein System liefern, wo ich dann über ein Expertensystem auswerten kann, dass diese Aufzugsanlage eben zukünftig mit einer verhöhenden Verfügbarkeit betrieben werden kann. Und diese Systeme sind nach wie vor noch nicht so weit, dass man das wirklich im Sinne des Betreibers richtig auswerten kann. Und das stört mich ein kleines bisschen, wobei ich dazu sagen muss, dass natürlich die Konzerne mit ihren bauartgeprüften Aufzugsanlagen hier schon dadurch, dass sie eben alle Komponenten für diesen Aufzug entwickeln, alle Komponenten zusammenbringen, die haben dieses hundertprozentige, die hundertprozentige Information aus einer Aufzugsanlage. Der Mittelstand hat es da noch sehr schwer.
Ja. Das heißt, die Komponentenlieferanten müssten sich schleunigst zusammentun und was Gemeinsames entwickeln, dass letztendlich da auch, wenn ich mit verschiedenen Komponenten arbeite, was ja wiederum für einen Aufzugsbetreiber manchmal ja ein Vorteil sein kann, sich da zu bedienen, aber letztendlich muss die Möglichkeit der Datenzusammenfassung ja vorherrschen.
Das ist richtig und man muss sich auch mal an solche Dinge heranwagen. Wir haben ja Systeme wie CAN-Open und so weiter und wenn die Komponenten CAN-Open-fähig sind, dann kann ich über ein Gateway Daten übertragen, ich kann sie in einem Expertensystem auswerten, ja, und kann dann entsprechend handeln. Ja, wenn ich wenn ich Daten sammle, dann muss ich sie auch selektieren und dann kann ich daraus ableiten, wenn eine Tür so und so viele Spiele gemacht hat und das und jenes dazu kommt, dann wird ein Service fällig. So wie in meinem PKW eben auch, ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass das die Autobauer ja auch nicht viel besser können wie wir im Aufzugsbau, ja. Ich kriege heute eine Meldung, ich muss Ölwechsel durchführen lassen, dann lasse ich ihn durchführen, gehe in die Werkstatt und 14 Tage später kommt dann die Servicemeldung, jetzt habe ich einen Service zu machen, ja. Die Expertensysteme sind nicht in der Lage, sowas zusammenzuführen, dass das dann einheitlich vernünftig stattfindet. Und genau das fehlt uns natürlich im Aufzugsbau auch. Ja. Das wäre schon eine Bereicherung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Lobbyisten, die mit dieser Dienstleistung Geld verdienen und die vielleicht gar nicht so viel und so intensiv, wie wir das uns gern wünschen würden, für unsere Betreiber offenlegen wollen. Ja. Also das sind immer so auch gegenläufige Interessen, die das eine und das andere mal fördern oder auch behindern.
Ihr macht ja auch Lift-Management für Kunden, so wie ich das verstanden habe. Wo geht denn der Trend von den Kunden hin oder was die für Anforderungen an Aufzügen haben? Ist es einerseits hohe Verfügbarkeit? Ist es der Aufzug darf nichts einen Unterhalt kosten? Oder was steht denn drüber? Hohe Verfügbarkeit, eher Kosten, ist es dem wurscht, wenn der Aufzug mal eine Woche steht, aber ist er günstiger? Wo geht denn da die Reise?
Also Lebensdauer oder tatsächlich, ja.
Also da muss man dann auch wieder selektieren, wer ist der Kunde, wer ist der Betreiber und was hat er für Interessen, ja.
Welche Anforderungen bestehen an die Anlage im Endeffekt?
Also eine Wohnungsbaugenossenschaft, die über 100 Anlagen, Aufzugsanlagen betreibt, die hat natürlich ein massives Interesse daran, dass möglichst wenig Störungen auftreten, möglichst wenig Instandhaltung und Reparaturen anfallen. Weil die muss sie selber tragen und kann sie auf ihre Mieter nicht umlegen. Ja. Die Wartungskosten kann sie umlegen. Aber die Wartungskosten sollten natürlich auch nicht gigantisch hoch sein oder auch die Notrufbereitschaftskosten für so eine Aufzugsanlage, weil die zweite Miete da draußen belasten. Ja. Ein Mieter schaut ja nicht nur seine Miete an, sondern schaut auch, was habe ich für Nebenkosten. Ja. Und wenn der Aufzugsanlagen da gewaltig zuschlägt, dann ist eben die zweite Miete sehr hoch und dann wird das für die Wohnungsbaugenossenschaft oder für derjenige, der eben Wohnungen betreibt, unwirtschaftlich.
Und dann auch Produktionsaufzüge, die überhaupt nicht stillstehen dürfen, also die einfach da überhaupt keine Slots gegeben sind und zu keinen Produktionsausfällen führen dürfen. Das heißt, hier spielt natürlich das Finanzielle dann wieder eine untergeordnete Rolle im Vergleich.
Ja. Absolut, aber gab es eine Veränderung im Trend, was vor 30 Jahren gefordert war, von den Aufzugsbetreibern gegenüber zu heute oder ist das konstant eigentlich immer nur individuelles Thema?
Also das nach wie vor oberste Thema ist immer das Thema Verfügbarkeit. Das kann man eigentlich ganz einfach auf einen Punkt bringen. Wenn die Heizung ausfällt, kann ich einen Pullover anziehen für 24 Stunden und ich komme über die Runden. Oder ich kann halt nicht warm duschen, muss kalt duschen. Wenn ich aber in der 10. Etage wohne und auf einen Rollator angewiesen bin und der Aufzug ausfällt und ich nur einen Aufzug in diesem Gebäude zur Verfügung habe, dann ist das natürlich ein viel höheres Empfinden hinsichtlich Verfügbarkeit. Ja. Und da schlagen Aufzugsanlagen eben massiv zu Buche. Ja. Und das sieht man auch mittlerweile überall in den Städten, dass eben Aufzugsanlagen, die eine hohe Störungsrate haben, die vielleicht auch bedingt durch die Nutzer und Vandalismus betroffen sind, auch in der Presse dann aufschlagen.
Das wollte ich gerade fragen.
Bei Betreibern zum Beispiel in einem Kaufhaus ist es so, da sind die Anforderungen an die Aufzugsfirmen und an die Wartungsfirmen wieder ganz andere. Wenn ein Kaufhaus von morgens 10 Uhr bis abends 22 Uhr geöffnet hat, dann können sie in der Zeit keine Wartungen durchführen. Ja. Das heißt, da muss man sich auch dann entsprechend das wieder einteilen. Das heißt, die haben wieder andere Gesichtspunkte und natürlich auch in dem Bereich Verfügbarkeit. Stehende Aufzüge in einem Kaufhaus, das ist nicht verkaufsfördernd. Ja. Da überlegt sich der ein oder andere, wieso soll ich jetzt in dieses Kaufhaus gehen, wenn ich da nicht drauf und runter komme, dann gehe ich lieber woanders stehen, wo das besser funktioniert. Ja, also wenn nicht unbedingt die Produkte jetzt maßgebend sind, warum ich da hingehe. Aber man sieht, die Betreiber haben unterschiedliche Interessen.
Ja.
Aber eines ist immer das Oberste und das ist Verfügbarkeit.
Verfügbarkeit steht Christine, über allem, ja.
Christine, was geht denn dir da durch den Kopf in deinem Vertrieblerherz, wenn du jetzt aus der Zeitung irgendwie erfährst, der Aufzug läuft schon wieder seit 4 Wochen nicht, Menschen sind eingesperrt, können das Haus nicht verlassen. Was denkst du, wo liegt da die Ursache daran, dass der Aufzug nicht bedient werden kann, weil er so alt ist oder weil da einfach ein Modernisierungsstau dahinter steckt oder wird immer die ganze Schuldige gesucht und das immer bei der Aufzugsfirma?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Also zum einen könnte es sein, dass es im Vorfeld einfach schon verschiedene Störungen gegeben hat, die vielleicht nicht zum einen nicht richtig behoben worden sind oder zum anderen auch vielleicht schon, also klar, dass es eine ältere Anlage ist vielleicht, wo bestimmte Komponenten hätten im Vorfeld schon getauscht werden können und es wurde eventuell durch das Liftmanagement nicht richtig bewertet. Sollte eine bestimmte Komponente ausgetauscht werden oder lässt man die lieber drin? Es kann natürlich auch sein, dass an Geld gespart worden ist, dass vielleicht empfohlen wurde, bestimmte Komponenten zu tauschen und dass es diesbezüglich schon eine Beurteilung gab, aber jemand sparen wollte. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze.
Man kann es immer schwer beurteilen. Man liest tatsächlich nur das aktuelle Ergebnis in der Zeitschrift oder im Artikel. Und das ist schwer. Allerdings ist es wirklich, finde ich, fast unzumutbar, dass eine Anlage 4 Wochen steht. Ja, das ist, vielleicht gibt es in Sonderfällen tatsächlich einen guten Grund dafür. Aber es sollte möglichst selten vorkommen. Ja, dass man hat
also wirklich da gebe das ich dir Thema. Absolut recht. Also eine Anlage, die über Wochen steht, ja. Das ist ein Zustand, der darf einfach nicht eintreten. Es ja. gibt diesen Zustand, diese Ausnahme, dass ein Crash dazu führt, dass man tatsächlich einige Wochen braucht, um die Anlage wieder instand zu setzen. Aber in der Regel ist es so, dass diese Zeitspanne, und das muss ich leider sagen, das steht und fällt mit den Personen, die diese Aufzugsanlage betreuen und was sie für einen Kundengedanken haben. Also eine Aufzugsanlage, die steht und die steht länger bei unseren Kunden, das führt sehr oft dazu, dass ich mir überhaupt keine Gedanken mache, ob die Zeit, die ich jetzt aufwende, ob die mir vergütet wird oder nicht vergütet wird. Aber ich fahre dann dorthin und schaue mir das an, wieso und warum steht die Anlage und muss dann oft sehr, sehr schnell feststellen, dass es manchmal einfach nur in Anführungszeichen Kleinigkeiten sind, die doch dazu führen, dass man die Aufzugsanlage schneller wieder in Betrieb nehmen kann. Ja. Ja. Und das ist wirklich, also da muss ich ehrlich sagen, da sind wir in Deutschland, was den Dienstleistungsgedanken anbelangt, eben noch nicht dort, wo die in Asien und in Amerika schon seit Jahrzehnten sind.
Hm. Ja. Allerdings gehört dazu auch eine sehr hohe Fachexpertise, die wir bei uns im Büro natürlich vorweisen können. Also das ist, kann man ja ähnlich mit dem Auto vergleichen. Wenn im Auto die Motorleuchte angeht und man fährt in die Werkstatt, mittlerweile wird es einfach ausgelesen und sogar manchmal einfach die Leuchte wieder abgestellt, weil niemand was findet. Da schaut sich niemand mehr richtig um, was könnte denn die Ursache sein. Und bei den Aufzugsanlagen ist es ähnlich und es gibt eben wenige, die wirklich dann auf den Blick, wie der Klaus das kann, beurteilen können, an was es liegen, also was die Störungsursache ist und wie schnell man das letztendlich beheben kann.
Und wenn man das jetzt, ich habe gerade einen aktuellen Fall, der ist hochinteressant. Ja, wir haben dort 12 Aufzugsanlagen in einer Stadt. Die haben alle das gleiche Notrufgerät. Ganz spannend. Und der Monteur stellt bei der Wartung fest, dass bei der Anlage und bei der Anlage da funktioniert das auf einmal nicht mit dem Hin- und Herrufen mit der Zentrale. Und dann kommt ein dickes Schreiben und man würde doch gern 12 neue Notrufgeräte anbieten und die austauschen. Ja, also jetzt habe ich 12 Aufzugsanlagen, völlig autonome Systeme, die nicht miteinander in irgendeiner Form verknüpft sind. Und jetzt sollen alle 12 Systeme von heute auf morgen nicht mehr 100% und vernünftig arbeiten. Ich habe das dann prüfen lassen und man musste feststellen, es liegt gar nicht an diesen Notrufgeräten, sondern es liegt womöglich an etwas ganz anderem, nämlich an der Zentrale oder vielleicht an der Übertragung. Und da gehen manchmal Schnellschüsse raus, die dann natürlich auch bei dem einen oder anderen Betreiber, weil er jetzt ein Angebot auf dem Tisch hat, das mit sehr hohen Kosten verbunden ist, wo er eben sich dann die Gedanken macht, bin ich mit der richtigen Firma denn vertraglich verbunden?
Denkst du, dass das auch geschuldet ist, wie gesagt, diese Betreuung oder Betreuungsgedanke, auch dass die Monteure weniger Zeit haben, um die Wartung ordentlich durchzuführen?
Wir wissen, dass, und das sehen wir im Liftmanagement tagtäglich, dass vertraglich vereinbarte Wartungszyklen von den Firmen zu einem Großteil eben leider nicht eingehalten werden. Wir erwirtschaften für unsere Betreiber Gutschriften, die wir eigentlich ja gar nicht haben wollen, am Ende vom Jahr, wenn 4 Zyklen vereinbart sind, aber nur 2 oder 3 durchgeführt wurden. Ja, weil wir feststellen, dass die ein oder andere Wartung ausgefallen ist und nicht durchgeführt wurde. Hm. Und das sind ja Dinge, die sind unschön. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass Reparaturen, Instandsetzungsangebote bei uns im Liftmanagement hereinkommen, die eben massiv überteuert sind und nicht gründlich ausgearbeitet wurden. Da kommt dann ein Angebot über eine Rollenführung an einer Aufzugskabine, Erneuerung, Rollenführung mit einem 4-stelligen Betrag, den ich jetzt gar nicht nennen will, der völlig unrealistisch ist. Dann nehme ich den Meister an die Hand, fahre an die Aufzugsanlage und dann sagt er, ja, der ist ja nur eine Rolle defekt. Dann sage ich, ja, was darf denn das kosten? Ja, scheint nur ein kleiner 3-stelliger Betrag dann mit Austausch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Dinge, die sind unschön und die rechtfertigen natürlich auch unser Liftmanagement, dass wir für die Kunden, für die wir das durchführen, der Anspruch oder die Ansprüche unseres Kunden sind natürlich genau die im Liftmanagement, dass wir für sie diese Punkte hinterfragen und richtigstellen. Und das wirkt sich natürlich massiv im Bereich der Kosten aus.
Jetzt habt ihr mal die Chance, jetzt sagt doch mal, was euch begeistert in der Aufzugsbranche und warum die Leute in den Aufzug kommen sollen.
Also ich würde es mal so sagen, ich habe mich in die Aufzugsbranche verliebt.
Genau, warum sollten die jungen Leute zu uns kommen und in der Aufzugsbranche arbeiten? Und nicht
Kfz-Mechatroniker lernen.
Ja, weil zum einen ist es natürlich, vielen Menschen bleibt das Produktaufzug eigentlich verschlossen. Wir gehen in ein Gebäude, drücken auf den Knopf, da geht eine Tür auf, ich steige ein und ich fahre nach oben. Aber was dazu führt, dass ich überhaupt diesen Vertikalweg von einer Zugangshaltestelle und zu einer Ausstiegshaltestelle, warum, was da passiert und dass das hochkomplexe Technik ist und dass das auch regelungstechnisch ganz komplexe Vorgänge sind, mit Strom null fahren, wenn das Gegengewicht sich ausgleicht mit der Kabine und all diese Dinge, die da zusammenhängen, dass man mit dem Aufzug auch tatsächlich Energie erzeugen kann, wenn das Gegengewicht die leere Kabine nach oben zieht, also generatorischer Betrieb und all diese Dinge, da steckt so viel Hightech dahinter, das muss man einfach ganz klar sagen. Und das jetzt zu transportieren, dass jemand sich dafür begeistert, dass er sagt, ich fahre mit meinem Fahrzeug raus, ich gehe an so eine Anlage, ich stelle sie jetzt ein, ich optimiere sie, dass sie ein tolles Fahrverhalten hat. Ich bin in der Lage, mit Diagnosetools etc. solche Dinge auszuführen. Wie man das mehr bewerkstelligen kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich nur, indem man die Menschen da hinführt, ja, und ihnen das auch mal zeigt. Und es ist schon so, wenn wir an einer Aufzugsanlage sind und auch mal eine Bestandsaufnahme machen an einer Altanlage, man sitzt auf dem Kabinendach und misst im Schacht und dann macht man die Schachttür auf und draußen gehen Personen vorbei, dann wollen die doch immer mal reinschauen. Und so sieht es aus. Und dann merkt man schon, dass da ein Interesse da ist, aber so grundlegend ist es schwierig, tatsächlich Menschen in unser Gewerk hinein zu transportieren, ja, aus anderen Bereichen.
Und wie der Klaus schon gesagt hat, also es geht jeder Mensch geht in ein Gebäude rein und drückt eben auf den Knopf und steigt in den Aufzug ein. Aber es macht sich niemand wirklich Gedanken darüber. Oder was wäre denn, wenn der Aufzug nicht da wäre? Und vor allem ist ein Aufzug einfach so vielfältig. Also von Autoaufzügen, große Lastenaufzügen, einfach Kleingüteraufzüge, Personenaufzüge, ob die jetzt eckig oder rund sind. Es gibt alle Varianten und wir sind grundsätzlich so flexibel. Man kann Bildschirme in die Aufzüge einbauen, man kann theoretisch Glasböden bauen, um da ein Abenteuer daraus zu schaffen. Man hat einfach alle Möglichkeiten und es vor allem, man wird jeden Tag mit anderen Themen konfrontiert, also sowohl in der Planung als jetzt auch zum Beispiel als Servicetechniker oder als Vertriebler im Aufzugsbau. Es ist sehr, sehr vielfältig und man hat jeden Tag einfach wahnsinnig spannende Themen. Und mit allen Menschen, denen ich mal so einen kleinen Einblick in das Thema Aufzug gebe, man bekommt ja immer die Resonanz, das hätte ich niemals gedacht, dass der Aufzug so spannend ist, dass der Aufzug so vielfältig ist.
Ja.
Und von daher knüpfe ich mich da am Klaus seiner Meinung an, dass man viel mehr Menschen den Aufzug näher bringen müsste, also einfach mal zeigen müsste, ein bisschen mehr erklären. Ja, dadurch könnte ich mir vorstellen, dass wir mehr Menschen dadurch begeistern.
Ja, das ist die Sichtbarkeit, ne? Es gibt ganz viele Menschen, also eigentlich gibt es keinen, der noch nie einen Aufzug betreten oder gefahren ist. Aber dieses, was dahinter steckt, ist nicht sichtbar. Und deswegen vielleicht weckt das auch nicht so das Interesse sofort, ne? Also man muss das Interesse in diesen jungen Leuten vielleicht mal ein bisschen, also präsent sein, damit das Interesse geweckt werden kann, in denen, die sich tatsächlich mit Physik und Mathe vielleicht total gerne schon beschäftigen. Ja?
Ich vergleiche das gerne mit dem Auto, weil ein Auto erzeugt ja gerade bei Jugendlichen Emotionen, was ja beim Aufzug ja nicht der Fall ist. Aber wenn man dann mal die zweite Emotion vielleicht wecken kann, um zu zeigen, was da alles für Technik dahinter steckt, was du vielleicht beim Auto nicht so hast, ich glaube, dann wird es uns doch gelingen, vielleicht den einen oder anderen vom Kfz zu uns in den Aufzugsbau zu bewegen. Ich glaube, das müsste man noch herausarbeiten, dass die Faszination auf den zweiten Blick bei uns da ist.
Der große Unterschied zum PKW, der sich ja horizontal bewegt, aber natürlich auch ab und zu eine Steigung hinter sich bringt, das ist der, dass die Person, die da drin sitzt, ihn bewegt, ihn lenkt, ihn schaltet.
Ja.
Und jetzt bewegen wir uns ja langsam an das autonome Fahren heran. Und auf einmal haben wir dann einen horizontalen Aufzug, in den wir einsteigen und einfach nichts mehr beeinflussen können. Ja, dann gerät womöglich vielleicht der Horizontalverkehr mit den PKWs in die Sparte der Aufzüge. Ja, im Aufzug kann ich nicht einsteigen und kann Gas geben. Ich kann nur mein Ziel auswählen und dann bringt er mich dorthin oder nicht. Ja,
und man kann das Auto.
Ganz gewaltiger Unterschied.
Ja, man kann das Auto in allen Formen und Farben wählen. Ne? Das kann man beim Aufzug nicht. Der ist meistens rechteckig und sehr grau.
Meistens eckig, selten rund.
Ja, und viele haben auch Angst vor diesem Aufzug, ne? Eingeschlossen zu werden. Und,
Klaus, ein Thema hätten wir noch. Und zwar, du bist ja jetzt schon seit vielen Jahren in der Branche, im Beruf und so weiter. Du
bist quasi in dem letzten Viertel deines Berufslebens.
Ich habe dich schon mehrmals alter Hase genannt. Es könnte ja sein, dass eines Tages irgendwann mal die Unternehmensnachfolge ein Thema ist. Macht ihr euch Gedanken darüber? Ist es ein Thema schon? Und wenn ja, wie löst ihr es?
Also wie wir es lösen, das kann ich dir noch nicht sagen. Mhm. Aber ich mache mir da natürlich schon sehr stark Gedanken dazu. Ja. Also im Augenblick ist es so, ich bin jetzt gerade erst vor ein paar Wochen 64 Jahre alt geworden.
Ach, so jung.
Und dann macht man sich schon Gedanken, wie soll das Ganze denn weitergehen? Und ich würde es ganz gern noch ein paar Jahre machen. Das habe ich mir eigentlich als Ziel gesetzt. Weil ich habe ja auch, das habe ich eingangs gesagt, drei jugendliche Erwachsene, die noch studieren. Ja, gut, die Tochter, die ist jetzt fertig, die ist jetzt ins Berufsleben übergegangen. Also von meiner kleinen Rente, die ich mal bekomme, weil ich ja die letzten 25 Jahre nicht mehr in die Rentenversicherung einbezahlt habe als Selbstständiger, die wird nicht ausreichen. Das heißt, ich muss noch etwas Kapital dazu verdienen, damit ich meinen Söhnen, die jetzt studieren, das auch noch gönnen kann. Aber die Nachfolge, und das ist ein ganz ernstes Thema, ist gar nicht so einfach. Und wohin das gehen wird, weiß ich im Augenblick selber noch nicht. Ich würde ganz gerne eine interne Regelung finden, weil meine jugendlichen Erwachsenen sind nicht in der Lage, ich sag's mal, die nächsten 4-5 Jahre dieses Planungsbüro weiterzuführen, weil sie einfach nicht die Kompetenz haben. Sie interessieren sich natürlich schon auch für dieses Thema, aber man muss einen irrsinnig hohen technischen Hintergrund haben, um so ein Planungsbüro leiten zu können. Und das müssen wir mal in den nächsten Monaten so peu à peu hier im Unternehmen herausarbeiten, wie es denn weitergehen kann.
Was löst es in dir aus, wenn du immer wieder hörst, dass alteigengediente Firmen verkauft werden und da aber keine Nachfolge gefunden haben?
Ja, mit dem Thema beschäftigen wir uns natürlich ständig. Jetzt haben wir wieder mittelständische Unternehmen, auch im bayerischen Bereich, die verkauft wurden, weil es keine Nachfolge gibt. Das ist sehr schade, weil wir als Planer, diejenigen, die auf der Seite stehen, die Bauherren und Betreiber beraten und unterstützen, auf den Mittelstand in dem Sektor, in dem wir tätig sind, massiv angewiesen sind. Und jeder Mittelständler, der integriert wird in einem Konzern, und sind eben die Konzerne, die das Kapital aufbringen können, um einen Mittelständler, der annähernd 1000 Anlagen zum Beispiel in Wartung hat, finanziell zu übernehmen, die verschwinden dann irgendwann nach 2, 3, 4 Jahren vom Markt, oder sie sind werden in dieses Konzernkorsett hineingedrängt und sind eben nicht mehr diese Unternehmen, die wir benötigen, für diese Nischen, in denen wir planen. Mhm. Aber es ist zum Glück auch so, und das kann man mit Fug und Recht sagen, es entstehen neue Unternehmen. Es gibt junge Fachleute aus der Aufzugsbranche, die auf einmal den Werkzeugkoffer mit ihrem eigenen Logo in die Hand nehmen und dort draußen tätig werden und sich dann wieder zu einem Mittelständler hoffentlich entwickeln. Das haben wir Gott sei Dank, diese Entwicklung auch wieder. Also es gibt auch den Trend zu neuen Existenzen in diesem Bereich. Und so wie die einen dann oben weggehen, so kommen unten welche nach. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sind wir auch unterstützend tätig für diese jungen Unternehmen. Wenn sie dann vielleicht auch mal zweifeln, ob sie dieses oder jenes Projekt anpacken können, da können wir dann schon auch mal sagen, mit uns zusammen könnt ihr das, wir unterstützen euch. Ja. Das sind so die Punkte, wo ich halt sage, bei mir im Unternehmen steht es in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren eben auch an, dass ein Wandel stattfinden muss. Wohin geht es mit dieser Ingenieurgesellschaft? Und so ist es auch da draußen. Es gehen Firmen verschwinden, gehen vom Markt, das Portfolio wird übernommen von anderen Unternehmen. Und ja, es geht einfach weiter. Aber was man prinzipiell eigentlich als Schlagwort sagen kann: Wir sind eine Branche, die war und die wird krisensicher bleiben. Wer mit der Technik von Aufzugsanlagen umgehen kann, der hat sich für sich selber eine Möglichkeit geschaffen, krisensicher arbeiten zu können. Servicetechniker, die sich an Aufzugsanlagen, an unterschiedlichen Steuerungen auskennen, sind immer gefragt. Der Aufzug wird nicht deswegen stillstehen. Das Einzige, was wir jetzt betrachten, ist eben, dass wir im Wohnungsbau derzeit eben einen Rücklauf haben durch steigende Zinsen. Die Wohnungsbaugesellschaften und die Bauträger können derzeit nicht ganz so wirtschaftlich bauen, wie sie sich das gern vorgestellt hätten. Und damit kommt natürlich ein Rückgang bei der Inverkehrbringung von Neuanlagen. Zwangsläufig bringt es das mit sich. Das hatten wir auch in den 80er Jahren schon. Aber grundsätzlich muss ich sagen, aus meiner Sicht, wir sind in einer krisensicheren Branche tätig.
Aber dafür kommt ja dann die Modernisierung dazu, oder? Weil wir auch in dermaßen Modernisierung Stau haben.
Genau.
Wir haben unser Standbein ist, würde mal sagen, so, dass wir 50% Neubau haben, 50% Modernisierung bei uns im Hause. Wir haben da draußen Themen, dass es und noch eine Vielzahl an öffentlichen Gebäuden gibt, die nicht behindertengerecht und barrierefrei erschlossen sind, ja, wo Anlagen nachgerüstet werden müssen im Denkmalschutz dort oder Nachrüstung an einem Gebäude außen. Alles komplexe Themen. Also unsere Branche, und das kann man auch der Jugend, die vielleicht auf der Suche ist, sich beruflich zu qualifizieren und beruflich für eine Richtung zu entscheiden, denen kann man sagen, wenn du dich für den Aufzugsbau entscheidest, egal in welcher Facette, im Grunde eine branchensichere, also eine konjunkturell sichere Branche.
Und ich glaube auch eine Branche, die nicht schlecht zahlt. Das muss man auch dazu sagen.
Also das muss man mal auch auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass ein Aufzugsservice-Techniker heute ein sehr gutes Einkommen hat, ja, im Vergleich zum Busfahrer bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Das sind schon Riesenunterschiede, ja.
Denke ich auch.
Absolut, ja. Genau. Deswegen alle Neulinge sind herzlich willkommen. Genau.
Christine und Klaus, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden.
Genau.
Definitiv, ja.
Wir hätten noch eine Abschlussfrage an euch beide.
Genau. Habt ihr mit einem Aufzug, in einem Aufzug ein lustiges oder besonderes Erlebnis gehabt, das ihr in Erinnerung behalten habt, ob es jetzt in der Planung oder in der Anwendung oder im Urlaub oder wo auch immer?
Ja, also ich habe ja, das schließt vielleicht den Kreis. Ich habe ja ganz am Anfang erzählt, dass ich mich noch so gut an diesen Haushahnaufzug erinnern konnte oder kann, der in unserem Haus eingebaut war damals, als ich 5 Jahre alt war. Und ich glaube, ich kann mich deswegen so gut dran erinnern, weil ich damals mit meinem Vater Pizza holen wollte, als meine Mutter gerade mit meinem damals kleinsten Bruder hochschwanger daheim war. Es war ein Sonntagabend und ja, und mir ist dann irgendwie übel geworden auf dem Weg nach unten und ich musste mich als Kleinkind in dem Aufzug übergeben. Und ich glaube, aus dem Grund kann ich mich noch so gut dran erinnern, dass das ein Haushahnaufzug war. Ob das jetzt lustig ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist für mich einfach so ein Erlebnis, das ich im Aufzug hatte und warum mir dieser Aufzug in Erinnerung geblieben ist.
Aber er war davor schon grün, oder? Nicht erst danach.
Er war davor schon grün.
Ja. Das kommt, dass ich jetzt nicht verknallt.
Entschuldigung.
Und ich muss auch sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt und aus diesem Grund irgendwie ein bisschen Vorurteile gegenüber diesem Aufzugshersteller hatte, bis ich zu Plan R gekommen bin. Also ist natürlich nur ein Bauchgefühl gewesen. Als Kind kann man ja sowas nicht beurteilen und an was es auch immer gelegen hat. Aber als ich dann zu Plan R kam und hier sind ja wirklich alle, so gut wie alle Kollegen, fast alle Kollegen kommen von Hausherren tatsächlich. Und konnten dann meine Einstellung gegenüber wieder.
Du fandst dein Haushahn nicht mehr zum Kotzen, sagen wir so.
Das lassen wir jetzt nicht stehen.
Wollte ich jetzt nicht sagen.
Für die Mimik müsst ihr euch jetzt auf YouTube dann anschauen, für die, wo nur den Podcast.
Ja, genau.
Ja, lustige Erlebnisse im Aufzug.
Klaus, also, genau. Oder hast du irgendwas Besonderes?
Also eines der schönsten Erlebnisse, das ich hatte als Planer, war eine Aufzugsanlage in München aus einer Zeit, ich würde mal sagen, so um 1895 oder 96 errichtet. Also Führungsschienen aus Eiche, Holz, Kabine aus Holz, zwei Seile, die die Kabine nach oben gezogen haben und ein Kabinenboden, der geklappbar war.
Oh, wow.
Da gingen nur zwei Personen rein in diese kleine Holzkabine. Und da hat man dann die Drehtüre geöffnet, ist dann da reingestiegen und mit dem Boden hat man dann mehr oder weniger den Aufzug eingeschaltet. Und wenn die Tür zu war, ja, da hat man so eine Falltüre gehabt, dann hat man die zugedrückt und dann ging es nach oben oder nach unten.
Der war auch nicht zu
Lind vom Straße. Das war ein Trommelaufzug mit unten neben abgezogener Winde, wie ein Kran, wo dann das Seil aufgewickelt wurde. Und es war im Grunde ein Museumsstück. Und es war ein einmaliges Erlebnis, mit diesem Aufzug zu fahren. Ja.
Okay. Jetzt muss ich nochmal fragen, ist das ja in der Lindwurmstraße? Weil den kannte ich nämlich auch.
Ich weiß nicht mehr, wo das war.
Von der Theresienwiese. Also okay. Genau das Modell, wo du sagst.
Das, also das war in der Nähe von der Theresienwiese.
Genau, irgendwo. Dann kenne ich den auch.
Ja, ja.
Der ist ja, genau, auch mit unten mit der
Trommel. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, keine Ahnung.
Ich auch nicht, aber er war schon sehr beeindruckt.
Aber das war schon eine fantastische Sache.
Ich habe schwitzige Hände beim Zuhören bekommen.
Ja, gut. Lustige Erlebnisse.
Ja. Wir sagen wirklich mega vielen Dank. Ich hoffe, die Zuhörer werden es nicht später hören. Wir haben heute tatsächlich immer wieder technische Themen gehabt, kann ich hier so mal erwähnen. Vielen Dank, Klaus und Christine, dass ihr so dabei geblieben seid heute. Und die Themen waren so spannend. Nach vielen Podcast-Gesprächen kann ich sagen, dass die Sicht aus der Planung tatsächlich nochmal wirklich ein anderer Blickwinkel ist. Das finde ich sehr erfrischend, das jetzt aus eurer Perspektive gehört zu haben. Und ja, und auch vielen Dank für die Zeit und die Geduld heute.
Ja, vielen Dank auch an euch, Alex und Martin. Wir hätten definitiv noch viel länger reden können. Wir haben noch nicht mal das Thema Planung oder wie arbeiten wir so richtig angeschnitten, weil wir einfach so viele andere spannende Themen hatten. Vielen Dank dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich stand dem Ganzen am Anfang etwas kritisch gegenüber. Aber meine jungen Mitarbeiter, der Anatomia, also Christine, die haben mich davon überzeugt, du musst jetzt unbedingt in diesen Podcast. Und dann habe ich das meiner Tochter gezeigt und hat sie gesagt, boah, das ist ja eine tolle Sache, da musst du unbedingt mitmachen, Papa.
Dann liebe Grüße also, an die Tochter.
Bin ich auch heute hier.
Und vielen Dank an die Tochter für diese Unterstützung. Wir sind ja auch sehr dankbar.
Ja. Wirklich sehr über das Know-how, das wir hier bekommen haben.
Genau.
Und ja, wenn ihr noch mehr hören wollt vom Klaus oder Christine, schreibt uns das gerne. Die nächste Folge ist schnell aufgenommen. Und vielleicht auch mal, welche Themen wir da bearbeiten können. Ich glaube, es gibt noch viel zu besprechen.
Genau.
Ja, ich denke, das war jetzt ein ziemlich allgemeiner Umriss. Aber man kann vielleicht auch mal wirklich ganz gezielt einen Podcast machen zu einem ganz bestimmten Thema.
Genau.
Ja, und das könnte auch so ein, ja, also
genau,
wie sie es entwickelt.
Eine sehr themaintensive Folge werden, genau, wo wir uns nicht von Thema zu Thema springen. Also schreibt uns gerne rein, die Interessen, die ihr habt, gerne an podcast@uns.gmbh. Auch wenn ihr Fragen habt an alle Zuhörer und Themenideen oder Wünsche vor allem, was hättet ihr gern noch gehört? Vielen Dank. Nochmal und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.
Tschüss.
Und ciao.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.